Deutschlandfunk zur Diskussion.
Chinas Volkskongress. Machtansprüche und demonstrative Einigkeit. Die Diskussionsleitung hat Martin Zagatta.
Der Corona-Ausbruch, für den China verantwortlich gemacht wird, von vielen jedenfalls, der jetzt noch verschärfte Dauerstreit mit den USA und ein umstrittenes neues Hongkong-Gesetz, das überschattet den noch bis morgen tagenden Volkskongress in Peking. Will die Führung um Präsident Xi Jinping da jetzt Stärke zeigen in einer Situation, in der die sonst so erfolgreiche Wirtschaft um mehr als 6% eingebrochen ist? Wie groß ist da der soziale Druck bei Millionen Menschen, die ihre Jobs verlieren oder schon verloren haben? Oder ist das Land da schon auf dem Weg zur Erholung? Was heißt das jetzt etwa für die deutsche Wirtschaft, für die China ja ein so wichtiger Markt ist? Profitiert China da vielleicht sogar noch von der Corona-Krise? Fragen, denen wir in der nächsten Dreiviertelstunde nachgehen wollen, mit Lea Däuber. Sie ist China-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Als Journalistin unter anderem für die New York Times hat auch Didi Kirsten Tatlow lange in Peking gearbeitet. Sie ist jetzt für das Asienprogramm der DGAP tätig, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, und das mit besonderem Blick auf die Beziehungen zwischen China und der EU. Frau Tatlow ist uns aus Berlin zugeschaltet, genauso wie Nies Grünberg, der sich bei MERIX, dem Mercator-Institut für China-Studien, insbesondere mit der chinesischen Innenpolitik beschäftigt. Und aus Berlin ist auch Volker Dreyer mit dabei, der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages und damit auch zuständig für die mehr als 600 deutschen Unternehmen, die allein in Hongkong vertreten sind. Und hier in Köln am Mikrofon ist Martin Zagatta. Beginnen wir mit der aktuellen Situation in China. In diesen Tagen und Wochen im Umfeld des Volkskongresses wird der Führung in Peking ja vorgeworfen, die Corona-Krise zu nutzen, um Grundrechte weiter einzuschränken, nicht nur gegenüber Hongkong. Lea Däuber von der Süddeutschen Zeitung, bekommen Sie das zu spüren? Ist das tatsächlich jetzt schon schwieriger geworden, aus China oder über China zu berichten? Oder ist das für Sie immer schon Alltag?
Gut, aus Blick vieler chinesischer Staatsbürger bedeutet diese Corona-Krise natürlich eine sehr umfassende digitale Überwachung, von der wir auch betroffen sind. Es gibt diese Apps, die ja hier auch in der Debatte sind, die über viele Daten sammeln. Wo ist man unterwegs? Wen trifft man? Wo ist man gereist? War man möglicherweise in Wuhan oder nicht? Ich selbst war auch in Wuhan. Mein Pass ist, als ich zurückgekommen bin, dann auch gefleckt gewesen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ihn vorgezeigt habe, wussten die Kontrolleure direkt, ich war in Wuhan. Tatsächlich auch, dass ich zweimal negativ getestet worden war. Diese Daten lagen direkt vor. Allgemein, wenn man versucht hat, über die Situation in Wuhan, vor allem im Februar und im März zu schreiben, stand man schon unter enormer Überwachung. Kontakte, die wir mit denen wir gesprochen haben, Interviews, die wir geführt haben, die sind im Nachhinein von der Polizei unter Druck gesetzt worden. Viele wollten dann auch nicht mehr sprechen. Und auch für die Kollegen, die jetzt in Wuhan nach der Öffnung wieder waren, haben doch deutlich gespürt, dass sie im Fokus standen, entweder eben vor Ort oder als sie dann zurückgekehrt sind, zum Beispiel nach Peking.
Sie werden ja sonst auch überwacht. Ist das deutlich schlimmer?
Gut, das Thema ist einfach extrem sensibel. Vor allem das Narrativ, was ist in Wuhan passiert, wie hat die chinesische Regierung dort reagiert, das versucht man schon massiv unter Kontrolle zu behalten. Das heißt, dort ist doch die Überwachung stärker als vielleicht im normalen Alltag in Peking, aber vielleicht auch vergleichbar mit anderen Regionen, zum Beispiel in Xinjiang, wenn man dort unterwegs ist, dann ist natürlich der Grad der Überwachung auch schon enorm.
Didi Tatlow von der DGAP, Sie können das ja auch beurteilen, weil Sie lange als Journalistin da gearbeitet haben und was da Ihr Gebiet, was die EU jetzt angeht, da hat es ja auch Druck gegeben, beispielsweise auf eine Erklärung der EU-Botschafter in Corona oder auch Versuche, die Stellungnahmen in Deutschland zu beeinflussen. Hat sich da das international, dieses Verhältnis zu Peking oder von Peking ausgehend, hat sich das noch verschärft oder fällt das im Moment wegen der Corona-Krise nur besonders auf?
Ich glaube, dass im Moment es China sehr wichtig ist, dass Europa, sprich Deutschland an erster Reihe, aber nicht nur, jetzt auch weiterhin voll mitmachen in dieses Globalisierungsprozess, was schon über Jahrzehnte geht. Unter WTO-Bedingungen natürlich, die von der China sehr profitiert hat, weil sehr viele Sachen in China für uns eben nicht zugänglich sind. Aber andersrum ist es ja nicht der Fall. Europa hat sehr offene Märkte und auch Gesellschaften. Insofern glaube ich doch, dass den Versuch, jetzt Europa zu kontrollieren oder in die richtige in den richtigen Weg zu leiten, quasi schon von chinesischer Seite, doch gestiegen ist und dass man sehr genau darauf schaut, was hier gesagt und getan wird. Vor allem mit Blick auf jetzt die kommende deutsche Präsidentschaft des EUs und das angebliche Leipzig-Summit, was ja im September stattfinden soll.
Wenn es stattfindet, ja. Nils Grünberg von Merix, diese Zuspitzung als Folge der Corona-Krise, der harten politischen Auseinandersetzung vielleicht auch mit den USA, wie schätzen Sie das ein? Hat es vor allem außenpolitische Gründe oder, das frage ich Sie jetzt ganz speziell, weil wir da im Allgemeinen eher wenig wissen und damit beschäftigen Sie sich ja, gibt es da auch Gründe im Land selbst? Also wie sieht es im Moment innenpolitisch in China aus? Ist da die Führung um Xi Jinping unangefochten?
Ich glaube, dass der Corona-Ausbruch China sehr empfindlich trifft. Jetzt gerade es im Grunde nach außen hin, glaube ich, wirkt es wie eine Verstärkung von den schon existierenden Spannungen. Das ist ja auch schon vor der Pandemie der Fall gewesen, dass man da mit den Amerikanern im Clinch war, Handelskrieg und Technologiekonkurrenz und so weiter. Die EU hat ja auch ihre Debatten schon vor der Corona-Krise gestartet. Und da trifft das China jetzt natürlich nochmal verstärkt, dass das da verstärkt wird durch die Corona-Krise und da die Abhängigkeiten auch nochmal klarer deutlich werden. Intern, glaube ich, ist es ähnlich, dass es jetzt 2020 ist eigentlich ein Meilensteinjahr geplant auf jeden Fall. Es soll dieses Jahr die Armut gänzlich beseitigt werden. Der 13. Fünfjahresplan, der dieses Jahr beendet werden soll, da fehlen noch einige Punkte, die fertiggestellt werden müssen. Das heißt, es gibt viele Prestigeprojekte, die sozioökonomische Ziele haben, die man jetzt nur schwer erreichen wird. Und da ist es natürlich Peking jetzt sehr wichtig nachzulegen und versuchen, den Schaden zu minimieren.
Das heißt auch dann durchaus innenpolitische Probleme.
Eins der größten Themen jetzt auch im Nationalen Volkskongress, eigentlich das wichtigste Thema sind Jobs und Jobsicherheit. Da ist jetzt eine natürlich dadurch, dass die Märkte weggebrochen sind im Ausland und die im Inland auch lange Produktionsstopps waren, sind viele arbeitslos geworden. Es gibt Rechnungen, die sagen bis zu 10% momentan. Das ist schnell zensiert worden, die Zahl, und die steht jetzt bei 6% da um den Dreh. Und da versucht man jetzt verstärkt einzugreifen und da die Jobsicherheit und den Lebensunterhalt der Bevölkerung wieder zu sichern, dadurch, dass man die Corona-Bonds jetzt verfügbar macht, um 1 Billion Yuan, das müssten so 130 Milliarden Euro sein. Also man versucht da so ein bisschen Geld bereit zu machen jetzt, um das zu fangen.
Volker Dreyer vom DIHK, für die deutsche Wirtschaft, für die Weltwirtschaft sind das ja ganz schwierige Zeiten. Für deutsche Unternehmen, insbesondere die Autoindustrie, ist China ein unheimlich wichtiger Markt und das umso mehr, wenn dort die Wirtschaft wieder anläuft. Bekommen Sie diese Spannungen im Moment? Hongkong ist ja auch ein wichtiger Finanzplatz. Bekommen Sie das sehr zu spüren, die deutsche Wirtschaft? Oder ist das für Sie jetzt zwar mit den Einschränkungen der Corona-Krise und allem, was sich daraus ergibt, oder ist das für Sie doch noch immer noch irgendwie eine Art Business as usual?
Es läuft viel an. Aber wir sind alle damit beschäftigt, diese negativen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie, die eben in China vielleicht am ehesten schon begonnen wird, überwunden zu werden. Also ich muss mich da sehr vorsichtig ausdrücken, weil wir mittendrin stecken. Und was das für eine Auswirkung dann auf die innenpolitische Konstellation und damit wieder auf die Rahmenbedingungen innerhalb Chinas für die Wirtschaft, aber auch im internationalen Kontext hat, das, sagen wir mal, abschließend zu bewerten, ist natürlich viel zu früh.
Frau Däuber, können Sie das bestätigen aus Ihrer Sicht? Kommt das Land da langsam wieder in eine Normalität zurück?
Ja, das kann ich definitiv bestätigen. Also schon, dass man den Volkskongress so bald eben nachholen konnte, nur 2,5 Monate, nachdem man ihn ja auf dem Höhepunkt der Krise in Wuhan absagen musste, das ist schon ein großer Erfolg. So hat die chinesische Regierung das ja auch dargestellt und ich glaube, das ist richtig. Der Alltag ist zumindest in den meisten Regionen wirklich wieder eingekehrt. Die Leute gehen wieder zur Arbeit. Es wird immer noch sehr viel getestet, vor allem in den Regionen, in denen eben der Ausbruch sehr heftig gewütet hat. Aber mittlerweile, ja, würde ich schon sagen, dass die Menschen wieder zu dem normalen Leben zurückkehren. Allerdings natürlich mit den Erinnerungen, also dem, was sie erlebt haben. Ich glaube, dass das bewegt immer noch sehr viele Menschen. Es gab ja einen großen Schock und auch Trauer über speziell den Tod des Arztes Li Wenliang, aber allgemein eben über das Krisenmanagement der chinesischen Regierung. Das heißt, das hält immer noch nach. Und ein kleiner Blick nach außen. Es gibt ja auch viele Chinesen, die immer noch im Ausland sind. Es ist im Moment eigentlich nicht möglich, zurückzukehren. Es gibt nur sehr wenig Flüge. Das heißt, viele zum Beispiel Austauschstudenten sind immer noch, hängen im Ausland fest, kommen nicht zurück. Das heißt, viele Familien sind immer noch getrennt. Und das führt natürlich zu einer großen Unzufriedenheit von den Menschen, die da betroffen sind.
Herr Grünberg, wie erleben Sie das, dass das Land jetzt wieder einläuft, auf der anderen Seite noch der Schock, das, was wir eben gehört haben, unter dem die Menschen stehen? Gibt es da eine große Unzufriedenheit, die die Regierung besorgen müsste, oder pendelt sich das alles wieder ein?
Was wir sehen, ist, dass es durchaus eine positive Wirkung der Maßnahmen der Regierung gibt, die jetzt besonders dadurch, dass man sieht, wie schlecht es im Ausland gehandhabt wird, besonders die USA, verstärkt wird. Also man vertraut da, dass der Ausbruch unter Kontrolle ist. Und es gibt ja immer noch so kleine Ausbrüche mal hier, mal da. Die sind aber relativ klein und werden auch schnell mit recht strengen Maßnahmen bekämpft und sind dann auch relativ schnell wieder eingedämmt. Von daher, so schätze ich das ein, ist die Bewertung der Regierungsmaßnahmen eigentlich positiv. Aber da muss man auch sagen, dass das in den Gebieten, wo der Ausbruch am stärksten gewütet hat, wie es gerade eben auch schon gesagt wurde, in Wuhan, in Hubei-Provinz, da sind immer noch viele kritische Stimmen, die natürlich am eigenen Leib erlebt haben, wie schlecht das am Anfang gehandhabt wurde, was da vermasselt wurde. Und auch die drakonischen Maßnahmen, die in den ersten Tagen und Wochen dann ausgeübt wurden. Also der totale Lockdown von Wuhan, der auch dazu geführt hat, dass viele Leute zu Hause erkrankt, keine Hilfe bekommen haben. Da ist auf jeden Fall noch viel Unzufriedenheit da. Aber so wie ich das einschätze, ist die generelle Stimmung eigentlich relativ positiv und auch eher im Unglauben über das Missmanagement jetzt im Ausland das Kennzeichen.
Frau Tatlow, wenn da die Stimmung so einigermaßen wieder positiv ist in China selbst und man eben mit diesem Entsetzen, wie wir es eben gehört haben von Herrn Grünberg, auf das Ausland schaut, vor allem auf die USA, ist, wenn China da jetzt schon wieder hochläuft einigermaßen und wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehrt, tritt da tatsächlich jetzt ein, dass Peking, dass China der große Profiteur sein könnte dieser Krise auch jetzt im Verhältnis dann und zu den ausländischen Staaten?
Naja, es ist natürlich so, dass alles, was in den Vereinigten Staaten passiert, wir in jedem Detail mitkriegen und zuschauen müssen, auch weil es eine sehr offene Gesellschaft ist. Und das kann man hingegen nicht China gegenüber sagen. Sprich, da ist passiert jeden Tag sehr viele Sachen, worüber man überhaupt nichts erfährt. Also es ist wirklich dieser Informationsunterschied zwischen den Vereinigten Staaten und China ist derartig groß, dass ich persönlich der Meinung bin, dass wir das überhaupt nicht so kontrastieren können. Wird China versuchen, jetzt als Nummer eins aus das ganze Schlamassel rauszukommen? Natürlich wird sie das tun. Und ich glaube aber, da hat sie ein großes Problem. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht möglich ist, aber ich sage, dass es problematisch werden kann, weil eben die Welt jetzt, glaube ich, auch verstanden hat, dass ein Problem auf sie zugekommen ist, derartige Maßen, das eigentlich hätte am Anfang vielleicht verhindert, auf jeden Fall verkleinert werden können.
Aus Sicht der Wirtschaft, Herr Dreyer, wie nehmen Sie das wahr? Also wenn China da jetzt wieder hochfährt, wenn die Wirtschaft dort zuerst vielleicht wieder in Schwung kommt und man dort wieder Autos verkaufen könnte, ist die deutsche Wirtschaft, die deutsche Automobilindustrie da jetzt nicht sogar noch mehr als vorher auf China angewiesen?
Also weltweit sind wir auf China angewiesen, aber umgekehrt ist China auch auf die Welt angewiesen. Als Exportweltmeister braucht China die Offenheit der anderen Märkte. Und wir sehen ja jetzt in der Krise, es nützt noch relativ wenig, wenn man selbst wieder stärker bereit ist als andere, dass man produzieren kann, wenn die Welt aber im Moment nichts kauft. Wir sehen bei den Umfragen, die wir weltweit bei deutschen Unternehmen machen, dass gerade bei dem Nachfragemotor Nummer eins, nämlich in den USA, die Nachfrage wegbleibt und auch noch stärker wegbleiben wird in den nächsten Monaten. dass China darauf angewiesen ist, dass es international auch akzeptiert wird. Und deswegen glaube ich, dass wir im Moment diesen Volkskongress nicht in einem Moment der Stärke für die chinesische Regierung erleben. Und wir sehen es ja auch an dem Ausmaß der Konjunkturprogramme. Also wenn in diesem Bereich Kreditaufnahme von 100, 150 Milliarden Euro umgerechnet aufgenommen wird, dann sind das viel, viel weniger, als das schon in Zeiten der Finanzmarktkrise getätigt wurde. Also es wird behutsamer vorgegangen. Es sind stärkere Restriktionen für die Regierung da. Vielleicht ist dadurch auch zu erklären, aber da bin ich kein Experte für, ob es nicht zu gewissen innenpolitischen Übersprungshandlungen gibt, um vermeintliche Stärke zu dokumentieren. Mhm. Im Moment sind wir froh darüber, dass in China wieder Produktion anläuft, wir auch wieder Mitarbeiter und Mitarbeiter dorthin bekommen. Es geht nicht nur um die Manager der Unternehmen, es geht auch um Fachkräfte, die aus dem Land sind während der Pandemie und jetzt wieder zurückkehren wollen, weil sie dort ihren Arbeitserwerb haben. Und letztlich geht es auch um die Frage der Aufstellung zwischen Hongkong und China. Bislang ergänzt sich das gut. Aber jetzt die Aussagen hier auf dem Volkskongress lassen natürlich auch bei der deutschen Wirtschaft, das ist der Schwenk nach Hongkong, im Moment auch Zweifel entstehen.
Ja, prima, dass Sie den machen. Da kann ich Frau Däuber jetzt gleich fragen, ob sie das ähnlich sieht. Also Herr Dreyer sagte gerade, möglicherweise auch ein Versuch, innenpolitisch jetzt Stärke zu zeigen, das Vorgehen gegen Hongkong, also dieses Sicherheitsgesetz, das jetzt beim Volkskongress auf den Weg gebracht wird, das offenbar zum Ziel hat, dieses Prinzip ein Land, zwei Systeme abzuschaffen oder massiv einzuschränken. Ordnen Sie das genauso ein? Ist das für Sie der Hintergrund?
Ja, also das sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders. Ich glaube jetzt ganz unabhängig davon, ob es diese Corona-Krise gegeben hätte oder nicht, hätte es möglicherweise dieses Sicherheitsgesetz gegeben. Das, was im letzten Jahr in Hongkong passiert ist, ist aus chinesischer Sicht ein Kontrollverlust gewesen. Es hat ja über Monate massiven Widerstand, massive Proteste gegeben, am Ende auch sehr gewalttätig. Und ich glaube, Peking hat erkannt, das, was man dort in den letzten Jahren ja schon systematisch gemacht hat, eben das Prinzip, ein Land, zwei Systeme zu unterwandern, die Pressefreiheit zu schwächen, die Zivilgesellschaft zu unterwandern. All das ist ja nicht neu in Hongkong. Aber ich glaube, man hat erkannt, das Tempo stimmt nicht. Und entweder man macht jetzt den Sack zu oder nicht. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Sicherheitsgesetz gekommen. Und das ist vielleicht für Peking ganz gemütlich ist, dass jetzt andere Länder gerade mit anderen Themen beschäftigt sind, vielleicht wirtschaftlich gerade auch nicht leisten können, Sanktionen zu verhängen. Das ist sicher richtig, aber ich glaube, Peking wäre so oder so sehr massiv eben gegen die prodemokratischen Demonstranten und gegen die Bewegung in der Stadt vorgegangen, weil sie ein Angriff sind auf all das, für was Peking steht. Und es geht da um die nationale Einheit. Xi Jinping ist da ein ganz klarer Verfechter, sehr gnadenlos, ein absoluter Hardliner. Und ich glaube, das Schicksal von Hongkong war spätestens besiegelt, als klar war, wie breit eigentlich die Unterstützung in Hongkong ist für diese prodemokratische Bewegung.
Herr Grünberg, wie kritisch sehen Sie dieses Sicherheitsgesetz?
Also ich muss mich da eigentlich den Sichtweisen von Frau Däuber anschließen. Ich glaube, dass das Sicherheitsgesetz im Grunde im letzten Oktober schon anvisiert war. Da gab es einen Beschluss der Parteispitze, dass es jetzt schnell passieren sollte. Carrie Lam, die war ja auch in Shanghai, ich glaube auch im Oktober letzten Jahres, und da wurde es wahrscheinlich schon alles getütet. Das ist auch völlig richtig, in meiner Meinung nach, wie Frau Däuber sagt, das ist der Kontrollverlust und auch der große Sieg der prodemokratischen Kandidaten bei der Distriktwahl im November in Hongkong hat einfach gezeigt, dass man da jetzt handeln muss, also aus Sicht von Peking. Und da versucht man jetzt Nägel mit Köpfen zu machen. Es geht für Peking durchaus darum, da eine Art von nationaler Einheit und Nationalstolz jetzt zu beweisen. Und Hongkong ist ein großes Opfer. Also das wird, wenn es so durchgeführt werden wird, wie es aussieht, dann wird es natürlich sehr große Auswirkungen haben auf die Wirtschaft auch. Es wird mittelfristig eine Art Verlust an Vertrauen in die Vertragbarkeit und so weiter mit China haben. Also das ist aber anscheinend ein Opfer, das die chinesische Führung da bereit ist zu geben. Von daher sehe ich das schon als ein Machtzeugnis von Peking und Xi Jinping.
Frau Tatlow von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die EU, aus der EU ist ja da heftige Kritik auch geäußert worden, öffentliche Kritik am Vorgehen Pekings da in Sachen Hongkong. Hat das irgendwelche Wirkungen? Hat das Einfluss in Peking?
Also, dass die Kritik heftig war, da würde ich vielleicht eine andere Meinung sein. Ich fand nicht, dass die sehr heftig war. Aha. Ich fand, die war zurückhaltend. Gut, die zweite Kritik war schon etwas präzise sozusagen, aber als man da am Anfang gesagt hat, war ein Statement irgendwie so, dass Nationalsicherheitsgesetz unter irgendwelche Bedingungen stattfinden sollte. Das war quasi wie ein grünes Licht, dass es einfach so passieren kann.
Also ich hatte bei Experten in Zeitungen, muss ich sagen, gelesen, in Deutschland sei man da sehr zurückhaltend gewesen, da sei die Kritik eigentlich nur aus dem Oppositionslager gekommen. Aber auf EU-Ebene sei das, so wurde es dann auch kommentiert, erfreulich anders gewesen und erfreulich deutlich.
Ja, also ich glaube, es kommt drauf an, es ist relativ. Ne? Also ich denke, überhaupt in Europa ist die Bereitschaft, direkt China zu kritisieren in der Öffentlichkeit viel geringer als anderswo, zum Beispiel in Australien oder in den Vereinigten Staaten. Gut, also bleibt es dann relativ, wenn man die Kritik einschätzt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass die Geschehnisse in Hongkong sind dadurch auch sehr besorgniserregend, weil ich glaube, sie deuten darauf hin, dass Peking auch aufgegeben hat, jetzt Taiwan auf friedliche Art zu sich zu holen, sagen wir mal so. Denn sie weiß ja ganz genau, wenn man die Versprechungen, die internationale Verträge, ich rede jetzt hier von der Joint Declaration von 84 zwischen Großbritannien und China, doch einfach zur Seite schiebt, dass Taiwan, die ja ohnehin extrem skeptisch war über den Gedanken, dass sie irgendwann mal mit der sogenannten also Vaterland oder Mutterland oder wie man es auch heißen mag, zusammenschmelzen sollte. Aber das ist jetzt ganz und gar vorbei. Und das zeigt dann natürlich, dass China auch aufgegeben hat, mit auf friedliche Art Taiwan zurückzuholen oder zu holen oder zu erobern, wie man das auch darstellen will. Und dann müssen wir uns ganz klar überlegen, was hat sie dann vor?
Herr Dreyer, welche konkreten Sorgen macht Ihnen da das Vorgehen jetzt gegen Hongkong aus der Regierungspartei SPD? Da gibt es ja Stimmen in künftige Handelsverträge. Da müsse die Freiheit Hongkongs ausdrücklich zu einer Bedingung gemacht werden. Aus Sicht der Wirtschaft, ist das machbar?
Also ich finde, wir müssen uns alle erstmal vergegenwärtigen, wie wir zusammenhängen wirtschaftlich. Das gilt für Hongkong mit China, das gilt für Hongkong-China mit uns und weltweit. Wenn ich unsere Vernetzung sehe, dann allein mit Volksrepublik China, dann sehe ich, wir haben ein Exportvolumen von fast 100 Milliarden Euro im Jahr 2019. China wird zunehmend zu einem Absatzmarkt. Davon hängen in Deutschland konservativ gerechnet 1 Million Arbeitsplätze ab. Wir beobachten, dass China auch sieht, zwar nicht an jedem Tag, die Erkenntnis sozusagen in politische Aktionen umgesetzt wird, dass China extrem abhängig ist von solchen Beziehungen, weil umgekehrt haben aus der deutsch-chinesischen Betrachtung deutsche Unternehmen dort annähernd 1 Million Arbeitsplätze geschaffen. Und das Ganze ist auch in Verbindung mit Hongkong zu sehen. Hongkong ist, Sie sagten es eingangs, Herr Zagata, dass ein schöner Standort zu leben ist, das auch, aber vor allen Dingen auch, weil es das Prinzip ein Land, zwei Systeme gibt. Und die meisten dieser Unternehmen oder viele dieser Unternehmen haben eine Beziehung zu Festland China. Es werden Unternehmensbereiche, Einkauf, Vertrieb, Finanzierung, Logistik, Unternehmenssteuerung, also ganz stark Managementbereich in Hongkong angesiedelt. Warum? Weil es nämlich das System gibt, dass es dort ein stärkeres Vertrauen auf die Rechtsprechung gibt, dass es eine unabhängige Gerichtsbarkeit gibt, dass es fundamentale Menschenrechte dort gelten. Insofern und vieles andere mehr.
Und was würde passieren, und was, Herr Dreyer, würde passieren, wenn das wegfällt oder so stark eingeschränkt wird, wie man jetzt befürchtet mit diesem neuen Sicherheitsgesetz?
Dann schadet China sich selbst. Und deshalb schwingt bei mir die Hoffnung mit, dass neben den Themen, die wir jetzt im Volkskongress beobachten, mindestens unterschwellig auch diese Form der von mir beschriebenen Abhängigkeit sich allmählich zumindest auch durchsetzen wird.
Frau Däuber, glauben Sie, dass das in Peking eine große Rolle spielt, diese große Abhängigkeit? Sieht man die und warum geht man dann in Hongkong dennoch jetzt so vor, wie es offenbar geplant ist?
Nee, ich glaube, dass das Problem ist nicht, dass diese Abhängigkeiten auf beiden Seiten nicht existieren, sondern dass man sie gegenüber China nicht ausreichend artikuliert. Man hat es ja im letzten Jahr auch schon gesehen. Ich wüsste gar nicht, was jetzt das Sicherheitsgesetz zeigen würde, was man nicht im letzten Jahr schon gesehen hat. Die Europäische Union, Deutschland haben in den letzten Jahren nicht geschafft, eine einheitliche Politik gegenüber Peking zu artikulieren, zu zeigen und auch die Macht, die sie eben haben, weil China genauso abhängig ist von uns wie vielleicht die europäischen Wirtschaften auch von China. Nichtsdestotrotz, es gibt keine einheitliche Politik und man hat nicht geschafft, seine Interessen bisher so klar gegenüber China durchzusetzen und klarzumachen, wie das nötig wäre. Und ich, also so wie ich das aus Peking heraus beobachte, die Chinesen nehmen sich die Freiräume, die man ihnen lässt. Und Hongkong ist da nur ein Beispiel von sehr vielen.
Mhm. Herr Grünberg, spielt das innenpolitisch jetzt in China eine Rolle, dieses Thema Hongkong bei den Menschen? Blickt man da mit Neid nach Hongkong? Oder findet man das sogar gut, dass die Regierung da jetzt einschreitet und unter Umständen den Menschen in Hongkong da auch verwehrt, worunter man selbst leidet? Wie schätzen Sie da die Stimmung in Zentralchina ein?
Es ist natürlich sehr schwierig, da die Meinung von 1,4 Milliarden Menschen in zwei Sätze zu fassen. Aber grundsätzlich ist es oft so, dass man, wenn man so ein bisschen breiter durch die sozialen Medien guckt, dass sich die Leute da eher kritisch Hongkong gegenüberstellen, weil man die so ein bisschen wie die verwöhnten Hongkonger darstellt, die mehr Rechte haben und es jetzt aber irgendwie mit Demonstrationen abdanken. Und wir sehen da in den letzten Tagen auf jeden Fall vermehrt in den Kommentaren auf sozialen Medien eher kritische Positionen der Protestierenden gegenüber. Das ist natürlich, muss man natürlich auch sagen, eine einseitige Darstellung, weil die kritischen Stimmen bzw. die Stimmen, die der Demokratiebewegung positiv gegenüberstehen, die werden ja natürlich zensiert. Ich denke aber generell ist die Hongkong-Frage für viele im Festland in China eigentlich gar nicht so weit weg von der Regierung. Also da ist man sich dessen bewusst, dass Hongkong mittel- und langfristig wieder zurück zum Vaterland oder Vaterland wieder eingegliedert werden soll. Und da sehen wir eher Unterstützung für die Regierung und für eine schnelle Abwicklung des Gesetzes jetzt.
Frau Däuber, ist da der wirtschaftliche Aufschwung, dass es vielen Menschen in China mittlerweile doch viel besser geht? Ist das den Menschen dort, ist das Ihre Erfahrung auch? Ist das dann irgendwie auch wichtiger als Meinungsfreiheit beispielsweise?
Ich glaube, mittlerweile ist es einfach auch sehr, sehr schwierig, darüber zu sprechen. Das wurde ja auch schon angesprochen, zu sagen, erstens, was denkt der Chinese von den 1,4 Milliarden? Gleichzeitig, es gibt keine freie Berichterstattung mehr in China. Es gibt einen ganz massiven, von Hongkong bis Xinjiang, ganz massive Propagandakampagnen darüber, was die Menschen wissen sollen, was die Menschen denken sollen. Und es gibt einen extrem wieder anziehenden Nationalismus, auch mit Blick auf Hongkong, mit Blick auf Taiwan, mit Blick auf das Management in der Corona-Krise. Insofern ist, glaube ich, die Bewertung allgemein sehr schwierig. Aber es stimmt natürlich, das Modell, das Peking sehr erfolgreich in den letzten Jahrzehnten gefahren hat, ist, dass wir machen euch reich und ihr haltet dafür den Mund. Und das gerät natürlich in Gefahr, je schwieriger die wirtschaftliche Lage ist. Aber genau, viele Menschen in China sehen selbstverständlich die Erfolge. Die Corona-Krise und das Management ist nur ein Beispiel. Die chinesische Gesellschaft ist mittlerweile wirklich sehr viel unfreier, auch nochmal als vor ein paar Jahren. Insofern sind solche gesellschaftlichen Debatten um Hongkong und andere Themen halt auch einfach nicht mehr möglich. Mhm.
Frau Tatlow, sind Sie da genauso pessimistisch und was passiert oder wie schätzen Sie das ein in der Zukunft? Wenn es diesen Nationalismus so gibt, was passiert dann, wenn es die USA jetzt den Ton gegenüber Peking noch einmal verschärfen? A, in der Corona-Krise und B, droht da ja jetzt schon wieder ein neuer Handelskrieg?
Ja, das ist in der Tat die Frage, wo das jetzt alles hingeht. Und es wird schärfer werden. Es kommen ganz viele neue Gesetze und Regelungen aus den USA. Die werden China ganz gezielt ausgrenzen. Und die Frage ist dann für mich eher, wie wird die EU sich dann positionieren? Ich glaube, das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Frage geworden. Ich kann nur zustimmen, die Sache, dass die EU sich schwach darstellt und warum artikuliert sie nicht ihre Eigeninteresse? Sie hat ja Stärken und China braucht sie auch. Das hat sie schon lang unterschätzt. Das war, als ob man nur so diese Fata Morgana des riesengroßen Marktes, man war davon so entzückt, dass man sich selbst vergessen hat. Und ich würde fast sagen, die EU steht im Moment leider da in einer Position des fast provokativen Schwäche. Das hat doch Fritz Krämer, der Stratege, ein sehr, ja, also ein berühmter, aber auch natürlich sehr hawkisch, könnte man auch sagen, Stratege, deutsch geborener und dann in den USA 39 ausgewandert. Der hat davon gesprochen, also provocative weakness, und dass eine Demokratie oder mehrere demokratische Länder sich, wenn sie sich nicht wehren oder wenn sie einfach ihren Interessen nicht genügend darstellen und zuversichtlich dann werden sie manchmal über den Tisch gezogen. Ich glaube, das hat uns die Geschichte schon gelehrt. Mhm. Und ich hoffe, dass die EU und dass die Mitgliedstaaten, vor allem Deutschland, die jetzt doch in eine führende Rolle kommen wird dieses Jahr, das anfängt, das richtig zu verstehen. Denn ich habe wirklich nicht so ganz den Eindruck, dass das hier in Europa verstanden worden ist.
Mhm. Herr Dreyer, nehmen Sie das aus Sicht der Wirtschaft auch so wahr, diese Schwäche der Politik? Würden Sie sich da mehr unterstützen? Mehr politischen Rückhalt aus der Politik wünschen, also ein deutlicheres Auftreten?
Nein. Ich glaube, wir haben in Europa im Moment genügend zu tun, und das ist der Schweiß des edlen Wert, sich jetzt um diese Überwindung dieser Corona-Pandemie und seiner jetzt auch insbesondere wirtschaftlichen Auswirkungen zu kümmern, die Fragen zu klären, welche Maßnahmen sollen wir auf europäischer Ebene durchführen, damit wir jenseits der Fragen, die auf nationaler Ebene geklärt wurden, weil es Gesundheitspolitik eben in dem Kompetenzbereich der europäischen Mitgliedsländer liegt, dass wir uns jetzt auch bei den wirtschaftlichen Fragen wieder einen europäischen Ansatz finden. Und insofern hat das einfach auch Priorität. Und die Beziehung zu China ist dann eine nächste. Ohne diese Pandemie hätte es, vielleicht gibt es ihn immer noch, den Vollgipfel Europa-China in Leipzig.
Der im September geplant ist, ne?
Ja, mhm. Das wäre gut. Und wir, diejenigen, die außenwirtschaftlich arbeiten, haben auch immer noch den Traum. Und vielleicht ist jetzt sogar noch ein besserer Zeitpunkt, um zum Beispiel das EU-China-Investitionsabkommen zu adressieren, das für unsere europäische Wirtschaft deutlich mehr Rechtssicherheit bei ihren Beziehungen mit China versprechen würde. Und ich bin an der Stelle auch hoffnungsvoll, dass die jetzige Situation, die uns eben alle betrifft und China genauso, in Mitleidenschaft gerät. Man muss sich vorstellen, normalerweise wachsen die, und das ist ja schon reduziertes Wachstum in den letzten Jahren, mit 6% und mehr. Und in diesem Jahr Jetzt haben wir einen Einbruch von 6%, und wenn China froh sein kann am Ende, wenn es mit einer Stagnation rausgeht, dann ist das ein Rückschlag, der ähnlich stark ist wie den Rückschlag, den wir die deutsche Volkswirtschaft erleben wird, weil wir einfach diese 6% Wachstumsraten nicht gewohnt sind. Mhm. Aber dass hier ein gewisser Schwächemoment auch in China wirtschaftlich entsteht und in dem wir noch stärker als bislang unsere gerechtfertigten Forderungen nach einem, wie man das so sagt, Level Playing Field, also nach fairen Spielregeln, wie wir miteinander wirtschaften, stellen.
Über dieses Investitionsschutzabkommen verhandelt die EU ja schon ewig lange mit China. Bisher scheitert das auch, wenn ich das sehe, wesentlich daran, dass China offenbar nicht bereit ist, Peking offenbar nicht bereit ist, seine Märkte entsprechend oder seinen Markt entsprechend zu öffnen. Herr Grünberg, sehen Sie da Anzeichen für irgendein Einlenken zu dem, was der Dreier eben faires Wirtschaften genannt hat?
Ja, ich glaube, Peking ist sich durchaus bewusst, dass da Druck besteht, dass die Märkte sich öffnen, dass das Level Playing Field da auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Ich glaube aber, da wird man sich mit dem begnügen müssen, dass China so viel gibt, wie es muss, und so viel nimmt, wie es kann. Das ist ja aber auch nicht ein chinesisches Erfolgsrezept, das macht ja eigentlich jede große Volkswirtschaft so. Wenn man sich die Pläne anguckt, die langfristigen, mittelfristigen Strategien, die jetzt auch beim Nationalen Volkskongress herausgekommen sind, da ist ganz klar vorgesehen, dass sich die Marktlogik noch weiter jetzt ausbreiten soll. Das heißt, dass man da tatsächlich versucht, die Monopole ein bisschen zurückzuschrauben, dass man noch ein paar Märkte öffnet. Das wird auf jeden Fall auch passieren, denke ich. Das ist in den letzten Jahren, hat sich das schon verbessert. Man wird aber auch, und das ist auch ganz klar festgeschrieben, auf strategische Industrien und so weiter und auf ein natürliches Monopol nicht verzichten. Das heißt, die strategischen Industrien in Digitales, in Infrastruktur, in Energie und so weiter, da wird man nicht die Monopolstellung von einigen nationalen, von den Staatsunternehmen aufgeben, weil die so ein bisschen als die Sicherheit der Volkswirtschaft gesehen wird. Und ich glaube, das wird China nie bereitwillig aufgeben, auch wenn es da meiner Meinung nach jetzt auch weitere Öffnungen geben wird. Denn China ist, es wurde auch schon gesagt, auch abhängig von uns und ist ja auch daran interessiert, dass die globalen Lieferketten, dass die globalen Märkte offen bleiben. Man will sich ja auch selber jetzt hochhangeln auf der Wertekette. Man will nicht nur die billige Werkbank der Welt sein, sondern auch in Zukunft ein bisschen verkaufen an den oberen Rängen, auf den oberen Rängen der Wertekette. Das heißt, man ist kein Globalisierungsgegner, aber man ist da auch nicht bereitwillig und öffnet da jetzt die Tore einfach weit auf.
Frau Däuber, was heißt das dann für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die jetzt bevorsteht? Da soll es ja möglicherweise diesen Gipfel im September auch geben. Sie bemängeln, dass die EU und dass vor allem auch Deutschland da viel zu zurückhaltend sei in der Politik gegenüber Peking. Was konkret könnte Berlin denn da ausrichten? Was würden Sie sich denn wünschen, realistischerweise?
Gut, ja, es bräuchte, und genau das war ja eigentlich auch das Ziel vor einem Jahr. Man hatte einen 10-Punkte-Plan, in dem man eben ja auf europäischer Ebene darum ringen wollte, einen klaren Umgang mit China, einen härteren Umgang mit China, mit den jetzt hier auch im Gespräch schon benannten Forderungen, ein Level Playing Field, also faire Regeln, die gleichen Regeln für europäische Unternehmen in China wie chinesische Unternehmen auch hier in Deutschland genießen und so weiter. Das Investitionsabkommen ist ja ein Teil davon. Aus meiner Sicht ist, glaube ich, das Problem, Sie haben vorhin von der Schwäche der Politik gesprochen, eigentlich liegt ja das Problem, dass die Stärke der Wirtschaft, die eben den Einfluss auf die Politik nimmt, das sind vor allem die großen Unternehmen, VW und Co., die sich extrem abhängig gemacht haben. Ich glaube, unterm Strich kann man sagen, die europäische Wirtschaft wäre stark genug, sich zu wehren, sind aber doch die großen Player, die eben sehr angewiesen sind auf den Markt in China, die enormen Druck auf Berlin ausüben. Und ich glaube, man müsste langfristig davon wegkommen zu sagen, es ist eine Wirtschaftsfrage. China übt mittlerweile auf allen Ebenen Einfluss auf die Europäische Union aus. Das sind unsere Universitäten, das sind unsere Schulen, das sind unsere Medien, das ist die Zivilgesellschaft im Gesamten. Und eigentlich müsste auch die Zivilgesellschaft, die Demokratien, die Europäische Union hier sagen, das sind unsere Grundwerte, nur bis hier und es geht nicht weiter. Aber bisher sind halt vor allem die wirtschaftlichen Stimmen stark, die ihre Politik, ihre Interessen in China haben. Ich glaube, langfristig müsste man eben erkennen, erstens drängt die Zeit und zweitens ist es ein gesamtgesellschaftliches Problem und man muss auch gesamtgesellschaftlich eine Antwort auf China und den Umgang mit dem Land finden.
Mhm. Frau Tatloff, sehen Sie so eine Antwort oder besteht nicht ganz im Gegenteil sogar die Gefahr, wenn es jetzt dann doch wirtschaftlich wieder zu dieser Auseinandersetzung kommen wird, zu dieser verschärften Auseinandersetzung zwischen China und den USA, dass die EU da irgendwo zwischen den Stühlen sitzt und vielleicht noch mehr unter die Räder kommt?
Ja, ich glaube, das ist die Angst, die im Moment hier in Europa herumkursiert. Aber ich glaube, da müssen wir doch etwas mehr Mut haben, uns nicht klein kriegen lassen quasi von aus irgendwelcher Richtung. Die Erholung Europas von der Covid-19-Krise muss auch beinhalten ein neues Blick, eine neue Strategie und neue wirtschaftliche Supply Chains und so weiter, was direkt mit China zu tun hat. Insofern sind es jetzt nicht zwei ganz verschiedene Sachen, wobei ich natürlich verstehe, dass man immer Prioritäten kurzfristig auch setzen muss. Aber ich glaube, das ist schon ein Teil des ganz verwickelten Problems des Ganzen sozusagen. Sprich, wir müssen uns anders wieder aufarbeiten oder aufstellen oder auf die Beine kriegen, mit Auge auf die Verwundbarkeit eines sehr offenen, demokratischen und wirtschaftlichen offenen Systems. Zum Beispiel das erste. Und der zweite Punkt kommt dann gleich nach. Dieser hat auch viel damit zu tun. Ich stimme voll zu, was Frau Deubner gesagt hat. Gesamtgesellschaftliche Reaktion oder Response nach China, das ist genau richtig. Und das, ich habe im vorigen Jahr ganz viel Zeit damit verbracht, halt diese zivilgesellschaftliche Strukturen, die Hochschulstrukturen, die wissenschaftliche Technologietransfer von Europa nach China, wie das auf ganz viele Art und Weise gemacht wird, und so heißt es auch auf Chinesisch, yi duo zhong fang shi, auf verschiedene Art und Weise, das heißt legal, illegal und Grauzone. Das ist ein großes Programm und ich glaube, wir einfach in Europa müssen endlich mehr verstehen, ethnografisch verstehen und auch anthropologisch verstehen und auch politisch verstehen, wie ein System wie das KPCH in Wirklichkeit funktioniert und jetzt nicht einfach es so sehen, wie wir es haben wollen. Zum Beispiel, wir können doch dort Geschäfte machen. We can pick and choose quasi. Es geht einfach nicht so. Man hat ganz klare Pläne in Peking. Man will bis 2049 will man die stärkste oder dominant sein in der Welt, sowie wirtschaftlich als auch technologisch als auch militärisch. Man muss Kriege gewinnen können. Und tun auch. Insofern glaube ich, ist doch schon ein sehr klarer Plan in Peking. Und wir dagegen Europa haben fast gar keinen Plan. Also man wurschtelt irgendwie so vor sich hin. Ne? Mhm.
Frau Tatloff, das lassen wir jetzt auch als Schlusswort so stehen. Unsere Zeit ist nämlich auch um. Ich bedanke mich für die anregende Debatte. Dankeschön für Ihr Interesse, wo immer Sie uns zugehört haben. Und noch einen schönen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Chinas Volkskongress. Machtansprüche und demonstrative Einigkeit. Es diskutierten Lea Däuber, China-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, Nies Grünberg, Mercator Institute for China Studies, Didi Kirsten Tetlow, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, sowie Volker Treier, Deutscher Industrie- und Handelskammertag. Die Diskussionsleitung hatte Martin Zagatta.